Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Katrin Heise. Unser Thema in den nächsten 2 Stunden dreht sich um Abrüsten, Aufrüsten, Wettrüsten. Neulich beim Aufräumen habe ich so einen alten Strickpullover gefunden mit einer selbstgestrickten Friedenstaube drauf und habe mich an die Friedensbewegung erinnert. Da ist er nämlich getragen worden, fast 40 Jahre ist das her. Kriegsangst spielte dann ja in Deutschland ganz lange keine Rolle mehr. Und wie ist das heute, fragen wir uns. USA und Russland haben den Abrüstungsvertrag gekündigt. Viele haben also Angst und fragen sich, ob ein neues Wettrüsten droht. Dann haben wir noch die Stichworte Cyberkrieg, Handelskrieg. In den folgenden 2 Stunden wollen wir genau darüber reden, über unsichere Zeiten. Befürchten Sie unsichere Zeiten? Haben Sie Angst um den Frieden? Unsere Telefonnummer ist die 0800 2254 2254. Sie können uns aber auch schreiben auf Facebook oder Twitter oder eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Die Lage ist ja sehr unübersichtlich. Ein Vertrag wird gekündigt. Mit welchen Konsequenzen eigentlich? Auf welchen Beistand kann Deutschland sich verlassen? Wer kann sich auf Deutschland verlassen? Welche Player sind wichtig? Und für diese ganzen Fragen habe ich 2 Experten im Studio. Ich begrüße die Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Claudia Major. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Freue mich, dass Sie da sind. Und ebenfalls Politikwissenschaftler, freue ich mich, dass der Kollege Markus Pindur da ist, der im gesamten Deutschlandfunk für die Themen innere und äußere Sicherheit zuständig ist. Hallo.
Guten Morgen.
Frau Major, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie waren nämlich neulich auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der Leiter Wolfgang Ischinger hat ja ein sehr, sehr düsteres Resümee gezogen. Mit welchen Gefühlen sind Sie denn weggegangen?
Ich denke, der allgemeine Eindruck der Konferenz war, dass die alte Ordnung, wie wir sie lange kannten, also die globale Sicherheitsordnung, verschwindet und unklar ist, was kommt. Und diese Unsicherheit von dem, was danach kommt, verunsichert enorm. Die verunsichert vor allen Dingen, weil viele der Bestandteile, die wir jetzt auch in München sehen konnten, gerade für die Europäer enorm beunruhigend sind. Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Unterschiede zwischen den Europäern und den Amerikanern, also die transatlantischen Beziehungen, sich sehr verschlechtert haben und dass wir davor nicht länger die Augen verschließen können. Das haben wir versucht eine Zeit lang, aber wir müssen anerkennen, dass es hier tiefgreifende, grundsätzliche Unterschiede gibt. Wir konnten auch sehen, dass Großmachtrivalitäten wieder zu einem entscheidenden Charakteristikum geworden sind. Wir haben auch sehen können, dass Europa noch nicht so richtig weiß, wo sein Platz ist, wie sich also Europa in dieser neuen oder in der zerfallenden und noch nicht klaren neuen Situation einordnet. Und was auch auffällig war, dass Fragen der militärischen Kraft der Aufrüstung wieder einen großen Raum eingenommen haben. Hm. Und wenn man das zusammennimmt, ist das aus europäischer Sicht, wo wir nicht so richtig wissen, wo wir da Einfluss nehmen können und wie, eine sehr ungemütliche Bestandsaufnahme.
Ja. Das ganze Motto der Konferenz hieß ja, wer sammelt die Scherben auf? Markus Pindur, die Bruchstücke sind teilweise jetzt schon genannt worden. Welche würden Sie noch hinzufügen?
Also wir haben noch nicht genannt Putin. Putin ist die größte Bedrohung, die Europa zurzeit zu vergegenwärtigen hat. Es ist nicht der amerikanische Präsident, der nur mittelbar, weil er eben als unzuverlässig gelten muss, ein Problem für uns darstellt. Aber Putin führt in der Tat einen Krieg in Europa, der jetzt schon bedrohlich ist und die Ukraine, einen unserer Nachbarstaaten, bedroht. Und das ist ein großes Problem. Des Weiteren kommt hinzu, dass er eigentlich ohne Not den Mittelstreckenraketenvertrag schon seit längerem aufgekündigt hat beziehungsweise ihn unterläuft. Das heißt, wir wissen, dass circa 4 Bataillone von Marschflugkörpern auf Europa gerichtet sind. Sie sind so stationiert, dass sie nur Westeuropa erreichen können. Das ist ganz klar. Und das droht, die europäische Sicherheit von den USA abzukoppeln. Und darauf haben die Europäer eigentlich keine Antwort. Und das wirklich Problematische ist, dass bestimmte Möglichkeiten schon von vornherein ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel vom deutschen Außenminister, der sagt, es wird keine Stationierung neuer Raketen in Deutschland geben. Dann hat man natürlich sich sofort schon der Druckmittel begeben.
Wenn wir, Frau Major, jetzt haben wir beide Personen auch genannt, Wladimir Putin, die immer wieder ganz oben auftauchen, wenn es um Ängste geht in der derzeitigen Situation. Wladimir Putin und wir haben auch Donald Trump den Namen jetzt eben genannt. Welche Rolle spielen eigentlich wirklich diese besonderen Personen und Charaktere in dieser Situation?
Also sie spielen natürlich eine Rolle, weil sie eine andere Art der Außen- und Sicherheitspolitik verkörpern als beispielsweise die Kanzlerin. Aber wenn ich auf ihre Einführung zurückkommen kann und in Bezug zur Friedensbewegung in den 80ern, ich glaube, worauf wir auch hinweisen müssen, ist, dass die Welt halt nicht mehr bipolar ist. Wir haben halt nicht nur die Amerikaner und die Russen, vereinfacht formuliert, sondern wir haben auch China als eine Großmacht. Das sehen wir auch daran, dass die USA den Hauptkonflikt zunehmend mit China sehen. China als kommende Macht, Russland zwar als Rivale, aber doch eher als abnehmende Macht. Mhm. Das heißt, es ist auch in der internationalen Gemengelage weitaus komplexer geworden, weil wir nicht nur die zwei Großen haben, sondern weil wir mehrere haben. Und das macht auch die ganzen Fragen von Stabilität, von Sicherheit, von Kooperation so viel komplizierter.
Ja, und trotzdem gab es eine Umfrage, also dass es sehr kompliziert ist und weit gefächert. Und trotzdem gab es eine Umfrage, ich weiß allerdings nicht, ob vielleicht nur nach den drei Playern gefragt worden ist, eine Meinungsumfrage vor der Münchner Sicherheitskonferenz, dass 49% der Deutschen doch eher Angst vor Macht und Einfluss der USA haben, ca. 30% Russland als Bedrohung sehen und über 33% China als Bedrohung sehen. Wie erklären Sie solche Zahlen, Herr Pindor?
Die sind schlicht und ergreifend rational nicht zu erklären, weil trotz Trump ist es so, dass wir mit den USA in der NATO sind, das Bündnis, das über 70 Jahre den Frieden in Europa gesichert hat. Es ist weiterhin so, dass die USA in Europa militärisch engagiert sind. Sie sind zum Beispiel in den baltischen Staaten und in Polen sehr präsent, wo die alle Bedenken haben gegenüber den vielen aggressiven Manövern der Putin-Regierung. Und die USA bleiben auch weiterhin unser wichtigster Partner. Das Problem ist tatsächlich das der Verlässlichkeit und dass wir mit diesem Präsidenten im Weißen Haus nicht so richtig wissen, was da kommt. Aber man muss auch in Rechnung stellen, dass in München zum Beispiel bei der Sicherheitskonferenz scharenweise auch demokratische Repräsentanten waren und Senatoren. Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden hat eine flammende Rede gehalten und den Europäern versprochen, wir werden zurück sein. Das heißt, es gibt in den USA auch eine breite Unterstützung für die Europäer und für die NATO. Das Problem in der Tat ist, das nicht so richtig zu erklären ist, warum Trump als eine solche Bedrohung, eine größere Bedrohung auf jeden Fall angesehen wird als Putin. Das ist in der Tat etwas, was es mir auch schwerfällt zu erklären.
Wenn wir nochmal so gucken auf diese Konferenz und Sie ja zumindest Teil mitbekommen haben, Frau Major, so kleine inoffizielle Runden, die ja eigentlich Konferenzen immer ausmachen. Also das eine ist die Bühne und das eine ist das Wort, was in die Kameras gesprochen wird und das andere ist vielleicht das Ganze, was sich hinter den Kulissen da abspielen kann. Das ist ja immer die Stärke oder wurde ja immer als die Stärke herausgestrichen einer solchen Konferenz. Trägt das noch, die kleinen inoffiziellen Runden? Kann da noch was gedreht oder könnte da noch irgendwie ein anderes Klima? Haben Sie davon was mitbekommen?
Also ich glaube, es ist, wir müssen als Europäer sehr doll aufpassen, dass wir uns nicht selber die Augen zuhalten. In der Tat war es so, dass es eine der größten US-Delegationen seit langem war, die gekommen ist und die eine ganz starke Botschaft getragen hat, gebt die Hoffnung nicht auf, es gibt ein Amerika, das an die transatlantischen Beziehungen glaubt. So. Ich glaube, das tut den Europäern natürlich gut, weil wir das gerne hören wollen und weil wir daran glauben wollen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir dann immer wieder davor die Augen verschließen, dass der amerikanische Präsident und ein Großteil der amerikanischen Regierung, zum Beispiel der Außenminister Pompeo oder der nationale Sicherheitsberater Bolton, sehr wohl die Positionen vom US-Präsidenten vertreten. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Amerikas, die uns gegenüberstehen. Dass er Trump vertritt und dass Trumps Position vertritt und dass er die uns europäisch genehmen Positionen vertritt. Aber wir sollten uns davor hüten zu glauben, dass Trump ein Betriebsunfall ist. Ich glaube, was ganz wichtig für uns Europäer zu lernen und zu verstehen ist, dass nach einer ersten oder möglichen zweiten Amtszeit Trumps sich das transatlantische Verhältnis tiefgehend verändert haben wird. Es wird kein Zurück wie vorher sein. Es wird... Also ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, dass es eine tiefgehende Veränderung gibt und davon nicht die Augen verschließen. Und jetzt können wir uns freuen, dass diese Delegation da war. Es ändert nichts daran, dass der Präsident und ein Großteil der Regierung andere Positionen vertritt.
Ich meinte ja die Hinterzimmerpolitik, die eigentlich immer so hoch gelobt wird. Da haben Sie das Gefühl, Herr Pindor, da ist im Moment eigentlich wenig möglich.
Also die Münchner Sicherheitskonferenz ist ein Forum und nicht mehr und nicht weniger. Da kann man einiges dran ablesen, aber da wird keine, sag ich mal, operative Politik geplant und gemacht. Das ist ganz klar. Da kann man Stellungnahmen ablesen, da kann man eine Fieberkurve nehmen. Wie schaut es denn jetzt genau aus? Und man kann einzelne Problemfelder identifizieren, aber dort wird keine Politik gemacht. Das, glaube ich, ist nicht das, was die Münchner Sicherheitskonferenz kann. Sie kann bestenfalls Denkanstöße geben, was in der Tat wichtig ist. Es ist die größte Konferenz dieser Art weltweit, muss man sagen.
Sie beobachten ja als Journalist die ganzen Akteure. Welche, also weil Sie gerade das Wort Fieberkurve genannt haben, welche Spannung erleben Sie da momentan? Oder ist das ein Peak, wie wir ihn schon öfter erlebt haben? Und es, wenn Sie jetzt wirklich auf die Akteure, auf die Gesichter meinetwegen der Akteure gucken, auf die Angespanntheit.
Also diejenigen, die sich damit beschäftigen, sind in der Tat sehr beunruhigt, weil etwas gegeben ist, was wir mit dem schönen Fremdwort Volatilität bezeichnen, also eine Flatterhaftigkeit, eine Unberechenbarkeit, ein Moment der Unberechenbarkeit in den internationalen Beziehungen, das tatsächlich wirklich Ausmaße annimmt, die furchteinflößend teilweise sogar sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass in der Tat wir uns genau anschauen müssen, wie sehen denn unsere Positionen aus? Und da sind die Deutschen diejenigen, die am meisten von Multilateralität, also von kooperativen Strukturen reden, aber in der Tat in den letzten beiden Jahrzehnten diejenigen waren, die am wenigsten eigentlich dafür getan haben, um ihr eigenes Gewicht in solche Strukturen einzubringen. Also wir sind zum Beispiel mit unserer Sicherheit abhängig von den USA. Unsere Sicherheit wird von den USA zu einem großen Teil garantiert. Wir Deutsche geben 1,2% für Sicherheit aus, die Amerikaner geben 3,6% aus. Und die Bereitschaft der Amerikaner, die sinkt, die Kosten für die Aufrechterhaltung der globalen liberalen Ordnung aufrechtzuerhalten. Das sehe ich genauso wie Frau Major, dass diese Bereitschaft sinkt und die wird auch nach Donald Trump nicht einfach so wieder kommen. Das ist ganz klar, darauf müssen wir uns einstellen. Das heißt aber, wir müssen eine Diskussion führen, besonders in Deutschland, darüber, welche Verantwortung wir übernehmen wollen und welchen Preis wir auch dafür zahlen müssen.
Im Gespräch am Samstag im Deutschlandfunk Kultur geht es um die Überlegungen. Unsichere Zeiten, in unsicheren Zeiten droht ein neues Wettrüsten. Was sind Ihre Befürchtungen? Tun wir vielleicht auch gerade in Europa, in Deutschland zu wenig für den Frieden? Haben wir uns an den Frieden zu sehr gewöhnt, als dass wir noch irgendwie etwas dafür zu tun bereit sind? 0800 2254 2254, das sind ist unsere Telefonnummer. Auf Facebook haben wir schon einige Gedanken dazu. Beispielsweise äußerte sich Brigitte Herrmann: Frieden ist das, worum wir uns täglich bemühen müssen, auch im eigenen Umfeld. Herr Sebastian Jacobi schreibt: zu sehr an den Frieden gewöhnen, das ist überhaupt keine gute Formulierung in seinen Augen. Es wird immer als gleichbedeutend mit politischer Inaktivität verstanden. Ich denke aber, schreibt Herr Jacobi, den Frieden als gegeben und grundsätzlich zu verstehen, das ist die Basis unserer gesellschaftlichen Vereinbarung. Das ist ein interessanter Gedanke. Hier im Studio bei mir Markus Pindor, Sicherheitsexperte oder Experte für Sicherheit, Innere und Äußere hier im Deutschlandfunk Kultur, und Claudia Major von der Stiftung Sicherheit und Politik. Dieser Gedanke, an Frieden gewöhnt sein, deswegen vielleicht nicht mehr so viel dafür zu tun. Weil wir wundern uns ja doch auch durchaus, oder es gibt einige, gestern hat der SPD-Politiker und frühere Bürgermeister von Bremen, Henning Scherf, hier im Programm sehr eindringlich die Menschen aufgerufen, doch auf die Straße zu gehen, für den Frieden zu demonstrieren in ganz Europa, und wunderte sich, warum das nicht passiert. Jetzt haben wir hier so ein paar Eindrücke. Was ist so Ihr Gedanke dazu, Frau Major?
Ich denke, wir haben uns in der Tat in Europa daran gewöhnt, dass wir in den letzten Jahren, seit Ende des Kalten Krieges 89, 90, keine militärischen Konflikte mehr hatten oder sie so weit weg waren, dass wir davor so ein bisschen die Augen verschließen konnten. Aber das muss man auch anerkennen, war eine Ausnahmesituation. Wir hatten auf dem Balkan Kriege, wir haben in Afrika Kriege, wir haben in Nahen Mittleren Osten militärische Konflikte. Das heißt, wir waren auch so ein bisschen auf einer Insel der Seligen und haben uns daran gewöhnt. Wir haben auch geglaubt, dass man, wenn man nur eng genug zusammenarbeitet, viele unsere Ideen, unsere Vorstellungen übernehmen würden. Das war zum Beispiel auch die Idee der Modernisierungspartnerschaft mit Russland, dass wir also uns aufeinander hinbewegen würden und dann irgendwann alle den gleichen Zielen und Idealen folgen würden. Und was die letzten Jahre gezeigt haben, ist, dass das nicht der Fall ist. Wir haben auch geglaubt, dass sich Militär als Instrument der Politik irgendwie überlebt hat. Wir stellen aber fest, dass in vielen Regionen der Welt und auch bei einigen unserer Nachbarn wie Russland sehr wohl die Überzeugung vorherrscht, dass Militär ein Instrument ist, was man einsetzen kann. Das haben wir spätestens 2014 gemerkt, als Russland die Krim annektiert hat und in der Ostukraine ein Krieg angefangen hat. Das heißt, was wir seit 2014 in Europa durchmachen, ist ein Prozess meines Erachtens des Wiederlernens von Sicherheit, von auch Bündnisverteidigung, davon, dass wir auch mehr mit Konflikten und militärischen Konflikten umgehen müssen. Nicht, weil wir das selber wollen und glauben, dass das eine dass das Militär irgendwas löst, sondern weil wir anerkennen müssen, dass um Europa herum in anderen Kategorien gedacht wird als in Europa. Das heißt, wir können sehr wohl sagen, wir glauben an zivile Krisenprävention, wir glauben an Austausch, wir glauben an Verhandlungen. Wenn unsere Nachbarn nicht daran glauben, müssen wir überlegen, wie wir darauf reagieren können.
Und das ist uns jetzt sehr bewusst geworden. Ich begrüße jetzt Hörer hier mit in der Runde, die 0800 2254 2254 gewählt haben, wie zum Beispiel Christoph Jaser. Herr Jaser, schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen.
Ihre Gedanken zum Thema.
Ich möchte gerne auf die Bemerkung von Herrn Pindur zurückkommen, dass er gesagt hat, er kann nicht verstehen, wie die Umfragewerte zustande kommen, dass man Amerika als stärkere Bedrohung empfindet als Russland und China. Mhm. Ich möchte da eine andere Bemerkung von Herrn Bush Junior zurückkommen. Er hat während seiner Regierungszeit hat er das unselige Wort gebraucht, Russland ist keine Großmacht mehr. Um Russland müssen wir uns nicht kümmern. Und zusätzlich hat er die Aussage gemacht, natürlich kann ich das nicht wortwörtlich, aber das ist mir sehr im Gedächtnis, im Herzen geblieben. Wir müssen uns auch nicht um die Abrüstungsverträge kümmern, die wir seinerzeit, die Reagan seinerzeit mit Gorbatschow abgeschlossen hat.
Also Ihrer Meinung nach wiegt man sich in falscher Sicherheit?
Das ist die eine Geschichte, die mir da sehr bleibt. Und dann die andere Geschichte. Seit Eisenhower ist Amerika pausenlos mit Kriegen mit irgendwelchen Ländern und meistens mehrfach, in Mehrfachkriegen. Ich sehe zum Beispiel, als letztes aktuelles Beispiel, sehe ich Syrien, als die ganzen Aufstände in Nordafrika basierten und Teile der Bevölkerung in Syrien gedacht haben, das können wir auch für unsere Interessen nutzen, hat Amerika sich wortmäßig auf die Seite dieser Menschen gestellt und hat gesagt, wir haben mit dem Diktator nichts mehr zu tun, wir ziehen unsere diplomatischen Beziehungen ab. Und damit hat man die Menschen ermuntert, weiterzumachen à la Nordafrika und hat sie hinterher sträflich im Stich gelassen. Und dasselbe, um aufs Aktuelle zu kommen, dasselbe passiert derzeit mit Venezuela. Man putscht die Leute förmlich auf und es wird auch dort zu einem fürchterlichen Bürgerkrieg kommen. Warum hört man nichts, frage ich Herrn Pindur, wenn man die Phoenix-Runde von Donnerstag gesehen hat, also wo der Herr Blinken auf der einen Seite saß und der Herr von der Internationalen Handelskammer. Die haben so vernünftig und so bedächtig gesprochen und auf der anderen Seite ihre ehemalige Korrespondentin in Moskau und der Chef der Deutschen Welle für Russland zuständig. Da sah man die Diskrepanz zwischen dem, was uns seitens der Medien, der jetzt, Mehrzahl der Medien, ja, der Verantwortlichen verkauft wird von der Weltpolitik, hat leider nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun.
Ich glaube, jetzt haben wir einen sehr großen Bogen geschlagen.
Ich
oder
weiß
Sie, es. Nicht? Jetzt sind wir plötzlich bei den Medien gelandet, aber Ihre Frage an Herrn Pindur war erstmal, darauf können wir gerne zurückkommen, erstmal ja nach dem eigentlich verkehrte Hoffnung machen.
Ja.
Also da möchte ich zunächst mal darauf hinweisen, dass der Frieden in Europa 70 Jahre lang erhalten worden ist, genau weil die USA in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg weiter investiert geblieben sind und weiterhin auch ihr Schicksal mit dem Europas verbunden haben. Und durch das hauptsächliche Instrument dafür ist natürlich die NATO gewesen. Das erste Mal, dass wir wieder Krieg hatten in Europa in den 90er Jahren, da ist das auf dem Balkan passiert. Und die Europäer haben viele ineffektive Missionen, diplomatische Missionen unternommen damals, um mit Serbien einen Frieden zu vereinbaren. Dazu ist es nie gekommen. Erst als der militärische Druck der USA dazu kam, als der damalige Präsident Bill Clinton sich entschieden hat, dort einzugreifen, konnte man Serbien an den Verhandlungstisch bringen. Also wir Europäer haben mit den USA eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Dem muss ich widersprechen, und zwar insofern, natürlich hat Amerika immer Europa gebraucht als Militärbasis, um eben den Feind Russland in Schach zu halten. Das war das erste Ziel, woran tatsächlich Amerika interessiert war. In Wirklichkeit ging es um die eigenen Interessen und auf welche Kosten. Wir haben ab diesem Zeitpunkt, haben wir immer als Europäer gekuscht. Und auch wir Deutsche vor Amerika. Mit welchem Ergebnis? Wir, speziell unter Kanzlerin Merkel, haben immer betont, Europa, auch die EU, ist der Garant für den Frieden in Europa. Auf welche Kosten? Wir müssen noch den Bogen weiterspannen. Auf Kosten des inneren Friedens in Deutschland. Wenn wir die ganzen sozialen Verwerfungen sehen, die sind doch Folge davon, dass wir nur sogenannte Großmachtpolitik betreiben.
Herr Jasser, wir haben, glaube ich, sehr gut verstanden, auf welchen Punkt Sie hinaus wollen. Und diese ganzen vielen Einzelteile werden wir im Laufe der Sendung sicherlich auch noch ansprechen. Danke jetzt erstmal für das, was Sie hier an Gedanken reingegeben haben.
Danke, dass ich das ausdrücken durfte.
Herr Jasser, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und
wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
Ich freue mich jetzt auch, den Herrn Held begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag, Herr Held.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe erst später in die Sendung reingeschaltet, deswegen habe ich vielleicht auch einfach nur eine Verständnisfrage. Herr Pindua hat von 3,2% der Ausgaben für Sicherheit gesprochen.
In den USA.
Meine Frage ist jetzt, genau, in den USA. In Deutschland waren es 1,6%. Genau. Und die Frage ist halt, was wird eigentlich unter dem Sicherheitsbegriff da verstanden? Also wofür sind die Ausgaben? Für Sicherheit.
Also bei den 1,2%, das ist die Zahl vom letzten Jahr in Deutschland, das sind die Ausgaben, die tatsächlichen Ausgaben im Verteidigungsetat, genauso wie bei den USA, da sind es 3,6%. Dabei sind noch nicht die Ausgaben für Entwicklungspolitik, die ja auch zur Sicherheit im weitesten Sinne dazugerechnet werden müssen, und die Ausgaben für Aufklärung und Spionage, auf Deutsch gesagt, die sind da auch noch nicht bei. Insgesamt liegen die USA da weit vor Deutschland, auch wenn wir unsere Entwicklungshilfekosten dazu rechnen.
Genau, also ne, das fand ich nämlich wichtig, dass halt Sicherheit nicht nur irgendwie als Rüstungsausgaben gesehen werden, sondern wirklich halt auch in einem weiteren Sinne als Abbau von wirtschaftlicher Ungleichheit oder sozialer Ungleichheit, dass man das da zum Beispiel auch mit reinnimmt.
Sie möchten auch reagieren?
Ja, vielleicht ein Hinweis, der mir immer bei der Wortwahl sehr wichtig ist. Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir immer von Rüstungsausgaben reden. Die 1,2 oder 1,3%, die Herr Pindo eben angesprochen hatte, sind der Verteidigungshaushalt. Und dazu gehören, ich sag's mal etwas flapsig, auch die Renten der ehemaligen Offiziere. Das heißt, es geht nicht nur um Rüstung. Und wenn wir den Eindruck erwecken, dass es hier um 1,2, 1,3 oder um 3,6% Rüstung ginge, ist das meines Erachtens ein sehr falscher Eindruck. Denn es geht darum, dass die Bundeswehr die Verteidigung von Deutschland in dem Falle in der Gesamtheit abgebildet wird. Also nicht nur Material, sondern auch Personal oder die Kasernen oder so eine Sachen. Das heißt, ich glaube, man sollte gerade bei dem Thema aufpassen, wie man das Kind benennt, um nicht schon in so eine ideologische Debatte reinzukommen.
Genau, und da hat man ja halt bei Sicherheit und Rüstung eben den Unterschied, aber bei Sicherheit spielt ja eben auch noch sehr viel mehr mit rein als nur die Verteidigung.
Was Herr Pindur ja eben auch schon ausgeführt hat.
Genau. Aber ich glaube, dass es gerade in Deutschland ein Thema ist, was meines Erachtens relativ unumstritten ist, dass halt unser Instrumentenkasten nicht nur Militär umfasst, sondern dass wir auch Entwicklungszusammenarbeit, Stabilisierung, Mediation, viele Bereiche haben, auch die kulturelle Diplomatie. Das heißt, dass die Idee, dass Sicherheit deutlich mehr ist als Militär, meines Erachtens sehr anerkannt und sehr verbreitet ist.
Sagt Claudia.
Genau, also genau, das hat mir vorhin gefehlt, so ein bisschen in dieser Zahl.
Dann haben wir das ja jetzt klargestellt. Herr Held,
genau.
Dankeschön für Ihren Anruf. Im Gespräch darüber, was Ihre Gedanken so sind im Moment in diesen doch von vielen unsicheren Zeiten genannt. Also haben Sie Angst vor Wettrüsten? Haben Sie Angst um den Verlust des Friedens? Wir hier im Studio, Claudia Major und Markus Pindor, haben gerade doch die Rüstungs- bzw. Sicherheitsausgaben im Blick gehabt. Dazu eine E-Mail von Klaus Büchner aus Berlin. Der schreibt, warum geht kein Aufschrei durch die Medien und die Bevölkerung, dass wir demnächst 80 Milliarden Euro für Rüstung ausgeben sollen? Das bedeutet im Schnitt für jeden 100.000 Euro, um die wir zum Wohle der Rüstungsindustrie enteignet werden. So schreibt er, für jeden arbeitenden Menschen sind das sogar 2.000 Euro, dafür können man 4 schöne Urlaube machen, wie er schreibt. Sinnlos verpulvertes Geld nennt er das. Das fehlt dann in sozialen Bereichen. Frau Major.
Ich glaube, am Anfang würde ich gerne die Zahlen meines Erachtens einordnen. Also wir haben momentan einen Verteidigungshaushalt von etwa 43 Milliarden. Das entspricht etwa 1,3% der Wirtschaftskraft. Die Bundeskanzlerin hat zugesagt, dass wir bis 2025 1,5% ausgeben werden. Das wären, wenn das stattfinden würde, 60 Milliarden. Und selbst das ist bislang noch nicht in der Finanzplanung, weil die bis 2025 noch nicht vorliegt, ist es also noch nicht abgebildet. Das heißt, wir sind von den 80 Milliarden, die hier eben genannt worden sind, meilenweit entfernt. Das müssen wir, glaube ich, so ganz klar sagen. 43 Milliarden haben wir jetzt und in absehbarer Zeit steigt das ein bisschen, aber die 80 sehe ich in absehbarer Zeit ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde die Frage auch nochmal anders stellen. Ich glaube, wir müssen uns auch fragen, was uns der Schutz unserer Lebensordnung, unserer Freiheiten, der liberalen Ordnung in Deutschland und in Europa wert ist. Das heißt nicht, dass es hier nur um Militär geht. Wir haben ja bereits angesprochen, dass Sicherheit und Verteidigung deutlich über den rein militärischen Bereich hinausgehen. Also das ist auch Diplomatie, das ist auch Entwicklungszusammenarbeit, das sind verschiedene Bereiche. Aber das Militär gehört dazu. Und wenn wir zunehmend von Staaten umgeben sind, für die Militär ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer Instrumentenbox sind, also beispielsweise Russland, aber auch China, dann müssen wir überlegen, wie wir als Europäer darauf reagieren. Das heißt nicht, dass wir das Militär auch toll finden müssen. Aber wir müssen zumindest in der Lage sein, uns nicht rumschubsen zu lassen. Das ist klapsig formuliert, aber ich glaube, die Frage ist, inwieweit sind wir in der Lage, unsere Ideen, das, was uns wert ist, unsere Lebensform zu verteidigen und sagen zu können, stopp, so nicht. Und inwieweit können wir selber Regeln setzen und Ordnungsfragen mitbestimmen oder müssen nur ertragen, was andere uns auferlegen. Also ich glaube, da müssen wir so ein bisschen die Sachen ordnen und müssen auch überlegen, wie wir uns gegenüber unseren Partnern in Europa verhalten und wie wir da zusammenstehen können.
Sagt oder Gedanken von Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Jetzt habe ich Ralf Lehnhardt am Telefon. Herr Lehnhardt, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Ja, oh Gott, das ist ein großes, großes Thema.
Ein sehr großes.
Furchtbar.
Welcher Gedanke treibt Sie am meisten?
Also erstmal, ich denke, wir sollten nicht in Hysterie verfallen, was Taiwan geht. Denn wir sehen ja, in den USA findet gerade eine soziologische Umschichtung statt. Wenn man in den Kongress guckt, die demokratische Seite, die ist einfach bunt, da sind Frauen, diverse Frauen drin und so weiter und so weiter. Und dann guckt man sich halt die republikanische an und dann merkt man, wer auf dem Rückzug ist. Wie sich jetzt die neue soziologische Ordnung in den USA äußern wird in Politik, das ist eigentlich noch nicht so ganz vorauszusehen. Allerdings wären es dann wohl eher diejenigen, die eben die in München als Gäste sozusagen dabei waren. Aber Das nur dazu. Ich denke, wir sollten da erstmal gelassener sein. Das Zweite ist...
Darf ich ganz kurz zu dem gelassener sein eine Nachfrage stellen? Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis auf solche Diskussionen kommen, wie ist denn da so der Tenor? Können Sie sich da durchsetzen mit Ihrer Gelassenheit, Aufruf zur Gelassenheit?
Ist der gleiche.
Ja?
Ah. Ja. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste und ich habe halt die Entwicklung Deutschlands miterlebt, lange Jahre. Und ich muss einfach konstatieren, die Deutschen haben nach wie vor ein sehr gestörtes Verhältnis zu ihren Streitkräften. Es äußert sich zum Beispiel darin, wenn irgendjemand verabschiedet wird, großer Zapfenstreich oder sonst irgendetwas. Und man kann garantieren, dass dann entsprechende kritische Besucher kommen und pfeifen und so weiter und so weiter. Ich meine das nur mal so als eine Äußerlichkeit. Wir haben es noch nicht geschafft, uns von dieser barbarischen Zeit zu lösen in dieser Beziehung. Aber ich denke, wir müssen es allmählich tun. Nebenbei auch interessant, dass Japan genauso sich jetzt immer weiter davon löst, angesichts eines immer aggressiver werdenden Chinas. Und ich denke, diese Aggressivität, die möchte ich auch Russland unterstellen. Denn alles, was ich so sehe, Putin, wie soll man sagen, es ist kein Spiel mit dem Feuer, sondern ich sehe es bei ihm als ein durchaus kalkuliertes Risiko an, eben das, was während des Kalten Krieges die ganze Zeit eigentlich als untragbar angesehen wurde, nämlich irgendwo einen Konflikt zu initiieren. Das, im Grunde genommen, zündelt er ganz bewusst. Denn der nächste Schritt wäre, jetzt wird es nuklear. Und das möchte keiner eingehen, natürlich nicht. Aber wenn ich mir die ganzen zündelnden Konflikte anschaue, an der Grenze zu Russland, dann kann ich doch nicht umhin zu sagen, der Mann führt eine ganz aggressive Politik durch. Da muss ich gar nicht erst mit der Krim oder mit entsprechenden anderen Sachen anfangen. Und ich möchte im Augenblick tatsächlich nicht in den baltischen Staaten leben.
Ja.
Und Entschuldigung, noch ein Punkt.
Ein Punkt noch?
Ja, leider.
Ein kleiner? Weil sonst vergessen wir die anderen
Verhältnis
nämlich.
Zu unseren Streitkräften, das merkt man auch, das äußert sich auch in diesem großen Ruf nach einer EU-Armee und so weiter. Natürlich muss es koordiniert werden. Natürlich können wir da auch gleichzeitig sehr viel Geld sparen. Aber ich merke, es ist eigentlich nur ein Pseudo-Argument. Man möchte Geld sparen, man möchte möglichst bei diesen 1,2% oder vielleicht maximal 1,5% bleiben. Aber nun stellen wir uns mal vor, wir hätten eine EU-Armee. Und es finden ja jährlich Wahlen statt in irgendeinem Mitgliedsland. Und wir sehen, wie fragil die Situation ist in Polen, in Ungarn, in Italien.
Herr Lindert, und jetzt haben Sie ein wirklich großes Fass aufgemacht.
Ja. Entschuldigung, das sind meine Gedanken dazu. Mir ist unsere Sicherheit zu wichtig, als dass man sie einer wirklich fragilen EU-Armee übergibt oder komplett übergibt.
Vielleicht können wir an dem Punkt jetzt nochmal jemanden reagieren lassen. Dankeschön, Herr Lehnert.
Herr Lehnert, Sie haben da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen und der betrifft natürlich die deutsche Geschichte. Die kann man bei allen Fragen der Sicherheit und des Militärs einfach nicht wegdenken und wegdiskutieren und das darf man auch gar nicht. Das äußert sich in einer Haltung zu allem Militärischen, die von großer Distanz natürlich zeugt und die auch immer wieder im Vergleich zu anderen westlichen politischen Kulturen, wenn man etwa woanders mal wohnt für ein Jahr oder zwei, wird man das kennenlernen, ganz anders ist bei uns. Also die Wertschätzung der Holländer für ihr Militär oder der Kanadier für ihre Soldaten, die ist sehr viel größer als die in Deutschland ist. Das ist nun mal historisch so bedingt, aber alle unsere Nachbarn drängen uns zu einer größeren Normalität in Bezug auf Militär und Militärisches und Sicherheit zu kommen. Keiner will ein auftrumpfenden Wilhelminismus als Leitziel deutscher Politik. Das ist ganz klar. Keiner will ein aggressives Deutschland. Aber der ehemalige polnische Außenminister zum Beispiel hat gesagt, er hat eigentlich mehr Angst vor einem schwachen als vor einem starken Deutschland. Das sagt schon einiges aus. Wir sind die größte Wirtschaftsmacht in Europa und wir müssen zur europäischen Sicherheit auch dementsprechend beitragen. Der zweite Punkt, den Sie gemacht haben, mit Putin als jemandem, der kalkulierte Risiken fährt, das ist in der Tat richtig. Wir können diese Risiken nur begrenzen, aber indem wir ihm auch etwas an Abschreckung entgegenzusetzen haben. Frieden ist nicht einfach gegeben, wie es eben schon mal anklang. Frieden muss bewahrt werden und den bewahrt man durch ein militärisches Gleichgewicht. Man muss nicht jede Rakete mit einer neuen Rakete beantworten, aber man muss ein Abschreckungspotenzial haben. Herr Lehnert, da bin ich völlig mit Ihnen einer Meinung.
Da schreibt uns Sabine Seifert aus Celle eine E-Mail: Das Friedensprojekt Europa sollte gestärkt werden durch Wahlbeteiligung und Abwehr der rechtspopulistischen Parteien und die Stärkung und Förderung friedensstärkender Projekte, gewaltfreie Konfliktbearbeitung, gewaltfreie Kommunikation an Schulen und dann statt Geld für Rüstungsprojekte auszugeben. Diesen Gedanken, jeder bei sich anzufangen, vielleicht auch im eigenen Umfeld zu gucken, wie gehen andere damit um, mit Angst, mit Sorgen um die, ja, um die Situation in der Welt oder um den Frieden, macht sich auch Ralf Richter. Ich begrüße Sie, Herr Richter. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Ja, also ich rufe aus Dresden an und ich wollte kurz mal eine Erfahrung schildern, die ich gemacht habe vor der Frauenkirche. Und zwar, das war in der Zeit vor der Olympiade, vor der Winterolympiade in Korea. Sie werden sich erinnern, da gab es ziemliche Spannungen in der Region, so dass da also eine Kriegsgefahr tatsächlich da war. Mhm. Es wurde also wieder verbal wieder hochgerüstet. Das hatten wir ja oft in dieser Region. Und dann habe ich mich einfach mal mit einem Schild vor die Frauenkirche dort gestellt. Das war so am Wochenende, war so ein schöner Tag, so wie heute. Stand da drauf, No War in Korea. Also das habe ich 2 Tage hintereinander gemacht, jeweils 6 Stunden. Und für mich war das nun ganz interessant, weil also die Frauenkirche, muss man dazu sagen, war das Symbol eigentlich, das Antikriegssymbol schlechthin, als es als Ruine dort stand, eine klaffende Wunde in der Stadt. Also ein größeres Friedensdenkmal konnte man sich nicht vorstellen. Ist ja alles sehr recht schön da und die Leute flanieren und es ist der Tag des Einkaufsbummels.
Und wie haben Sie dann auf Ihr Schild reagiert? Haben Sie Reaktionen bekommen?
Ja. Und nun war es für mich interessant. Jetzt stand ich nun da und habe nun beobachtet, wie die Leute nun darauf reagiert haben. Ne? Und das war ganz unterschiedlich. Also ältere Leute, ältere Deutsche, die haben, also Frauen, haben mir zugenickt und so, ne, und haben dann gesagt, jawohl, wir sind auch der Meinung und so. Die mittlere Generation mit ihren Kindern, die konnten damit kaum etwas anfangen. Dann fragten die Kinder, was macht der Mann da? Ne? Und dann haben, der steht da für keinen Krieg in Korea und haben nichts erklärt und sind einfach weiter. Und das war, ja, und aber ganz interessant war die Reaktion der Ausländer. Also egal, ob es Engländer waren, besonders aber natürlich Asiaten, viele Koreaner, die kamen alle zu mir, haben sich mit mir fotografieren lassen. Wir sind in Gespräche gekommen. Ja, und das war so, da habe ich gemerkt, es ist den Leuten im Ausland ist es klar, dass wenn es in Korea einen Krieg gibt, dass China, Russland und Japan beteiligt sind, dass es der Weltkrieg ist. Und es kamen dann junge Leute auf mich zu, also Studentinnen, ne? Und die sagten dann, ja, also erklären Sie das doch mal. Ja? Und ich habe wirklich gemerkt, die waren so schick gekleidet und die waren wirklich interessiert und sie wussten nichts. Es waren so Studenten, die vielleicht so im Alter von 23, 24 waren, die an der TU vielleicht bei uns studiert haben und sie wissen nicht, denen ist vollkommen unklar, was es bedeutet, wenn in Korea ein Krieg losgeht.
Also Aufklärung liegt Ihnen am Herzen, oder Sie haben bemerkt, dass keine Aufklärung... Was mich noch interessieren würde, wie sind Sie? Welches war der Auslöser, dass Sie von Ihrem Frühstückstisch aufgestanden sind und sich wegen Korea, also das für ihr zu Ihrem Thema gemacht haben und für Frieden in Korea vor die Dresdner Kirche gegangen sind, vor die Frauenkirche sich gestellt haben? Was war Ihr Impuls?
Das ist, ich habe eine gewisse Beziehung zu Korea. Ja, also einerseits muss man dazu wissen, dass nach dem Koreakrieg waren zum Beispiel nordkoreanische Kinder in Kinderheimen in Dresden. Ja, die sind hier also Waisenkinder, sind hierher gekommen. Dresden hat zum Beispiel eine Stadt in Nordkorea mit aufgebaut. Robotron hatte enge Beziehungen, das war das Mikrochip-Kombinat, hatte enge Beziehungen zu Nordkorea. Ja, und dann später ist eine spätere Freundin von mir, die ist dann nach Südkorea gegangen und hat dort gearbeitet als Informatikerin.
Also ich schließe daraus, also, muss auf jeden Fall schon durchaus ein persönlicher, eine persönliche Beziehung.
Genau, und für mich
denn das Thema ist ja, wann stehen wir auf? Wann glauben wir, dass Frieden unser Thema ist?
Genau, und ich habe bemerkt, also welcher Hass geschürt wird zwischen diesen beiden Ländern. Ja, also wenn man Südkoreaner einlädt und man gibt denen ein kleines Büchlein, was ich so von einem Leipziger Verlag habe, da geht es um Nordkorea, die Geschichte Nordkoreas, ist ein nordkoreanisches Buch. Mhm. Also das gucken die mit so einem Entsetzen an, man darf in Südkorea kein positives Wort über Nordkorea sagen. Das hat mir mal eine amerikanische Dozentin gesagt. Die hat gesagt, das Bier ist besser und die Landschaft ist schöner in Nordkorea.
Ich glaube,
wir haben 24 Stunden das Land verlassen.
Und wir müssen jetzt das Thema Nordkorea, glaube ich, verlassen. Herr Richter, danke schön. Wir nehmen Bernhardette Smyrek dafür ans Telefon. Schönen guten Tag, Frau Smyrek.
Ja, guten Tag. Ich rufe aus Hessen an und ich wollte kurz nur was vorab sagen. Und zwar, ich bin in Polen aufgewachsen, geboren und aufgewachsen und bin in den 70er Jahren in die Bundesrepublik gekommen. Mhm. Ich habe aufgrund der Ausgleichspolitik von Willy Brandt konnte ich aus Polen nach Deutschland übersiedeln und habe auch unter, wenn Sie so wollen, russischer Herrschaft gelebt. Mein Vater hat in den Jahren 42 hatte mir erzählt, als deutscher Soldat vor Moskau. Und hat nur durch einen Glücksfall, in Anführungszeichen, dass seine Frau 1944 gestorben ist und er blieb als Witwer mit zwei kleinen Kindern, hat er den Zweiten Weltkrieg überlebt und ist nicht in den Osten gefallen, möglicherweise. Hm. Ich bin danach in der Bundesrepublik, habe die ganzen Aufrüstung und Abrüstung in den 80er Jahren ein bisschen mitverfolgt. Und ich fand, dass die Bundesrepublik, und vor allem damals Helmut Schmidt und auch Helmut Kohl, haben sehr strikt deutsche Interessen verfolgt. Und zwar haben versucht, soweit sie die Möglichkeit hatten, den Krieg aus dem deutschen Boden fernzuhalten. Und das vermisse ich ein bisschen bei der jetzigen Führung bei uns in der Bundesrepublik. Ja, wenn ich mir den Außenminister oder die Frau Kanzlerin anhöre. Mhm. Ich erschreckt mich auch sehr, wenn ich solche Journalisten wie den Herrn Pindar höre oder Pindor, der einseitig für den Krieg plädiert oder für die Aufrüstung. Ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich solche Umfragen höre, dass 40 oder 50% der Menschen keinen Feind in Russland sehen. Ja? Und man kann auch was tun, um die Menschheit und die Menschen auch gegenseitig für den Ausgleich was tun. Das hat der Herr Richter, der auch erzählt hat, dass in Korea werden die Leute aufeinander gehetzt. Ja. Und wir tun das auch überwiegend. Und ich bin wirklich so erschrocken, dass, wir wirklich so einseitig sagen, ja, Aufrüstung, Militär, wollen wir denn mit den Franzosen die 100 Jahre Kolonialgeschichte nachholen? Wir, reicht uns nicht der Völkermord an den Nama? Wollen wir auch noch Algerien und Indochina kriegen?
Frau Smirik, lassen Sie uns ein wenig bei dem Thema bleiben, ja, das Sie angesprochen haben. Und zumal Sie jetzt gesagt...
Eine Frage an die Journalisten und an die Frau Mayo. Sollen wir jetzt Krieg machen gegen Russland? Sollen wir das jetzt fortsetzen, was Hitler nicht geschafft hat? Das ist meine Frage. Wenn Sie solche hier für die Aufrüstung plädieren, dann ist das für mich die logische Konsequenz. Und wir stehen jetzt auf der richtigen Seite. Wir haben die USA hinter uns. Also wir haben gute Chancen, den Krieg zu gewinnen.
Frau Smirik, wir haben Ihre Frage verstanden und ich glaube, dass das Missverständnis, was sich bei Ihnen breit gemacht hat, aufgeklärt werden muss. Ja, ich würde jetzt sehr gerne Frau Major und Herrn Pindur das Wort geben. Dankeschön.
Ja, bitte. Mhm.
Also ich denke, ein Punkt, der für mich völlig klar ist, dass weder Deutschland noch Europa, noch die NATO in irgendeiner Weise einen Krieg gegen Russland planen. Und das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Ich denke, es ist auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass beispielsweise 2014 Russland die Krim annektiert hat und militärisch in der Ostukraine interveniert ist oder auch danach in Syrien militärisch interveniert hat. Also ich denke, wir sollten auch ein bisschen unterscheiden, was von Ihnen angesprochen Russland an militärischen Aktivitäten oder auch an diplomatischen Aggressionen gegen europäische Staaten formuliert und wie die Reaktion bislang der europäischen Staaten und auch der NATO war. Und da Sie auch Deutschland angesprochen haben, denke ich, ist es auch nochmal sehr wichtig zu unterscheiden oder sehr wichtig zu betonen, dass Deutschland gerade in Bezug auf Russland immer zweigleisig gefahren ist und immer gesagt hat, wir brauchen für eine Sicherheit in Europa sowohl eine glaubwürdige, starke militärische Abschreckung und wir müssen das immer mit diplomatischen Aktivitäten kombinieren. Der Außenminister hat kürzlich eine neue Abrüstungsinitiative gestartet. Deutschland war auch im Rahmen der NATO immer sehr aktiv, um diesen Doppelansatz, glaubwürdige Abschreckung kombiniert mit Gesprächsangeboten zu vertreten. Und ich glaube, dass gerade Europa aus der Geschichte gelernt hat und sehr viel Wert darauf legt, eine möglichst konfliktfreie Lösung zu finden. Aber, und das ist mein letzter Satz, Militär, das wissen wir, Militär löst keine Konflikte, aber Militär kann dafür sorgen, im besten Fall, dass militärische Konflikte verhindert werden. Das heißt, man kann allein durch militärische Stärke auch andere davon abhalten, militärische Abenteuer zu starten. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber der wichtigste ist für mich, dass Europa und gerade Deutschland immer darauf gesetzt haben, Dialog, Verhandlung groß zu schreiben und mit militärischen Mitteln zu kombinieren.
Herr Pindur, Sie sind ja auch direkt angesprochen worden, eben von Frau Smirek. Und ich glaube, genau der Punkt ist es ja, also dass Ausgaben für Rüstung für Frau Smirek gleichbedeutend sind mit Vorbereitung, also als logische Konsequenz hat sie es bezeichnet, als Vorbereitung für einen Krieg.
Selbstverständlich plädiere ich nicht dafür. Es muss gerade Aufgabe deutscher und europäischer Politik sein, einen bewaffneten Konflikt auf Dauer unmöglich zu machen oder sehr, sehr unwahrscheinlich zu machen. Und da stimme ich mit Frau Major überein. Das kann man nur, wenn man ein gewisses militärisches Abschreckungspotenzial hat. Und da Sie gerade von Polen gesprochen haben, Frau Smirek, Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass wir derzeit die Deutschen keine 200 einsatzfähigen Kampfpanzer haben, Polen aber über 1000 einsatzfähige Kampfpanzer hat. Sicherheit bemisst sich nicht nur in Kampfpanzern, aber das ist ein Indikator dafür, dass wir in den letzten zwei Jahrzehnten uns daran gewöhnt haben, unsere Sicherheit sozusagen an unsere Nachbarn und Bündnispartner outzusourcen. Und das ist nicht gerecht und fair. Also wir müssen schon unseren Anteil tragen. Man kann sich immer darüber unterhalten, wie groß der Anteil sein muss und wie viel wir jetzt noch mehr dazu beitragen müssen. Aber wir haben uns auch mal verpflichtet auf ein Ziel innerhalb der NATO. Und das liegt bei 2% der Wirtschaftskraft, die wir auf Sicherheit verwenden sollten, auf militärische Sicherheit. Und das ist keinesfalls sozusagen als Vorbereitung eines Angriffskrieges gedacht. Ganz im Gegenteil, man muss durch Abschreckung auch versuchen, das Interessenkalkül bei solchen, die den Status quo militärisch verletzen wollen, einfach zu verändern und klarzumachen, dass man solche Übergriffe nicht duldet.
Ich hoffe, dass wir jetzt die Position nochmal klargestellt haben und ich begrüße Rico Sänger am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Sänger.
Guten Morgen, Matthias. Hier ist Rico Sänger aus Zwenkau bei Leipzig. Und ich erstmal vielen Glückwunsch für die wirklich sehr schöne Diskussion, die bisher hier zustande gekommen ist.
Dankeschön.
An alle Beteiligten. Und es schließt eigentlich so, was ich so sagen will, ein bisschen auch an, und was die Vorrednerin, auch was Frau Major von uns gesagt hatte. Also meine größte Sorge ist eher die Sorge um die Position Europas in dieser ganzen Situation, des, sagen wir, stärkeren Konfliktpotenzial und auch, muss man ja wirklich deutlich sagen, des Aufrüstens, auch wenn es jetzt nicht nur immer reines Aufrüsten ist, aber die stärkere Position von Russland und das Arbeiten daran, auch China, selbst die, die eigenständige oder der Weg der USA und so weiter. Und ich vermisse halt wirklich, dass in Europa eine eigenständige Position entwickelt wird. Und musste auch wirklich sehr stark, ist auch schon mehrfach angesprochen worden, die Bundesregierung an der Stelle der letzten 10, 15 Jahre kritisieren für das gerade widersprüchliche Reagieren bei Krisen, die Europa betreffen. Also sei es nur die Griechenland-Krise, die einseitige Reaktion, anstatt das sich zunutze zu machen, diese Haushaltskrisen zunutze zu machen, um vielleicht Investitionsprogramme zu starten, Stichwort Energie und so weiter. Das Thema in Ungarn, was man da schleifen ließ, der Brexit, selbst dass da nicht aktiv mal was gesagt oder aktiv die europäische Zugehen gezeigt wurde, sondern es ging immer auf so eine Verhandlung, dass es irgendwie für Europa dass es irgendwie ausverhandelt wird, aber nicht irgendwie gesagt wird, wie können wir vielleicht doch Großbritannien zurückgewinnen? Und das größte Problem sehe ich eigentlich gerade, ich meine, seitdem ist es ja auch losgegangen, dass wir das so spüren, dass was in Bewegung ist, ist ja das Thema mit der Ukraine. Und auch da ist auf der einen Seite, hat auch Frau Major ja gerade angesprochen, die diplomatische Weg wurde begangen, Minsk-Format und so weiter. Gleichzeitig nach dieser Ukraine-Krise und dem Bekenntnis eigentlich, ja, wir wollen die Ukraine stützen, ließ man einfach Nord Stream 2 durch die Ostsee bauen und hat nicht gesagt, zum Beispiel Russland, okay, wir wissen, wir brauchen das Gas, auch gerade für Kohleausstieg und so weiter, das ist leider so. Aber warum sagt man da nicht, gut, wir wählen die europäische Lösung, wir wollen europäische Länder stärken, wir bauen, wir sanieren die Leitung durch die Ukraine und durch Weißrussland oder erweitern genau die, schließen europäische Länder mit ein. Nein, man hat die Position gewählt, lassen wir Russland bauen und es kommt bei uns an, das hat man so akzeptiert. Anstatt zu sagen, gut, wir wollen vielleicht das auch als wirtschaftliche Stütze nutzen, so kann man das ja ziemlich gut machen, durch Bauprojekte und so weiter. Und
Herr Sänger, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an, was ich gerne nach der nächsten Musik auch noch mal ein bisschen genauer untersuchen wollte, nämlich einen ganz anderen Aspekt, jetzt mal weg von vielleicht Herrüstung und Verteidigung, mehr hin zum Stichwort, was ist eigentlich über Handelswege vielleicht auch zu machen in diesem ganzen System. Herr Sänger, danke schön für diesen Anruf.
Vielen Dank, schönen Tag.
Ich habe eine E-Mail von Harald Giese aus Hamburg, der sagt, uns die alte Weltordnung mit zwei Supermächten und getrennten Wirtschaftszonen ist bereits mit der Sowjetunion zerfallen. Mittlerweile gibt es eine globalisierte Wirtschaft mit drei Großmächten. Wenn zwei von denen sich atomar bekriegen, ist die dritte der Gewinner. Da stellt sich doch vielleicht, da kann man noch weiter noch mal auf die Frage eingehen, die unser letzter Hörer eben auch aufgeworfen hat. Was muss Europa tun? Wie muss Europa sich aufstellen, um eben gerade im Angesichts von diesen mächtigen Gebaren da etwas dagegen zu setzen, Frau Major?
Also ich glaube, Europa muss gerade jetzt noch mehr überlegen, wie es selber die Regeln, die Spielregeln international mitgestalten kann. Die Aufhänger sind einmal, dass die transatlantischen Beziehungen unter US-Präsident Trump immer schwieriger werden. Und der andere Punkt ist, dass Europa auch als Wirtschaftsmacht natürlich von der internationalen Ordnung und einer Stabilität enorm profitiert. Und die Frage ist jetzt, wie sich die europäischen Staaten zusammenraufen können, um ein größeres Gewicht zu haben und zu sagen können, wir können Regeln und Ordnungen mitgestalten und müssen uns nicht von den Supermächten rumschubsen lassen. Und das wird in einigen Bereichen besser gehen, Wirtschaft. Und in einigen Bereichen ist Europa noch enorm schwach. Das ist der Verteidigungsbereich. Und da ist die Arbeit.
Ja, aber vielleicht kommen wir auch mal ein bisschen weg vom immer Verteidigungsbereich. Sie beobachten das, Herr Pindur, genau diese Versuche der Einigung oder eben auch nicht. Sehen Sie Versuche der Einigung in Europa?
Nur sehr, sehr schmalbrüstige. Also es gibt die PESCO-Verteidigungsinitiative, die von sehr begrenzter Wirksamkeit ist, die ist in unserem Haushalt auch noch nicht mal richtig ausfinanziert. Also das gibt's in der Tat. Es gibt auch das Bemühen, den deutschen Verteidigungshaushalt zu erhöhen, aber erstmal von einem sehr schmalen Niveau aus. Wir sehen wenig, Durchsetzungskraft da. Wir sehen viel zu viele deutsche Alleingänge und viel zu viel Gerede von Multilateralität. Die Kanzlerin hat erklärt, dass ein russisches Gasmolekül ja das gleiche sei, ob es nun über die Ukraine oder über die Pipeline Nord Stream 2 komme. Und das ist natürlich kompletter Unsinn, weil die Ukraine an diesem Gasmolekül nämlich verdient durch Kosten der Durchleitung und somit auch ein strategisches Mitspielen der Ukraine erwünscht ist. Das Signal von Nord Stream 2 ist ein ganz anderes. Das heißt, die Deutschen regeln das alles bilateral, so wie es ihnen passt mit Russland. Das ist ein ganz gefährliches Signal und das befördert auch nicht die europäische Einigung, weil das zum Beispiel natürlich Polen und baltische Staaten sehr, sehr kritisch sehen und wie wir gesehen haben, mittlerweile auch die Franzosen sehr stark beäugen. Und da kann man auch sehen, dass alles mit allem zusammenhängt. Unsere energiepolitischen Alleingänge sind ja auch selbst gemacht. Also wir wollen einen schnellen Kohleausstieg, wir haben den Atomausstieg, ohne mit unseren Nachbarn zu besprechen, einfach durchgezogen. Und gleichzeitig sind wir aber auf preiswerte Energie angewiesen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und das Problem der deutschen Politik ist, dass sie viel zu wenig die harten Entscheidungen mal thematisiert, die es zu treffen gilt und den Leuten auch reinen Wein einschenkt. Man kann das paradigmatisch sehen bei dem INF-Vertrag, den die Bundesregierung viel zu lange einfach nur dilatorisch behandelt hat und das überhaupt nicht problematisiert ist. Es gibt in Deutschland keine strategische Debatte.
Sagt Markus Pindur und jetzt begrüße ich Dagmar Busse aus Wolfenbüttel am Telefon. Frau Busse.
Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ihre Eingangsfrage war ja, ob ich Angst vor Krieg hätte. Nein, den habe ich nicht. Interessant fand ich die Ansage von Frau Major, wir sollten unsere Lebensform schützen. Das sehe ich genauso wie Sie. Allerdings frage ich mich, wie wir das machen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir unsere eigenen Waffenexporte in die ganze Welt mal kritisch hinterfragen? Ich fühle mich grundsätzlich nämlich nicht von Feinden umzingelt. Also im Norden, Süden, Osten, Westen. Ich sehe keine Feinde. Ich sehe auch keinen Grund für eine Aufrüstung. Für mich bedeutet Abschreckung mittels Wettrüsten, das ist nämlich keine Lösung. Und auch was Herr Pindor sagt, es mangelt ihm aus seiner Sicht an der Wertschätzung des Militärs. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir das Militär hier nicht mehr so wertschätzen. Schon allein aus unserer Geschichte heraus. Und ich halte es für eine Farce zu behaupten, dass unsere Nachbarn uns drängen würden, also zur Normalität zurückzukommen. Da hätte ich noch mal eine Frage. Wie definiert Herr Pindor denn Normalität?
Das können wir ja gleich Ihnen beantworten lassen.
Also wir haben tatsächlich, würde ich mal sagen, ein Problem damit, dass alles, was mit Militär im weitesten Sinne zu tun hat und auch mit Sicherheit zu tun hat, in Deutschland belastet ist. Ich habe ja auch eingangs gesagt, dass das eben unsere Geschichte ist, mit der wir umgehen müssen, dass aber keiner jetzt die Forderung aufstellt, zu einem auftrumpfenden Wilhelminismus oder einer aggressiven Außenpolitik zurückzukommen. Das kann es nun wirklich nicht sein. Wir müssen das tatsächlich mit unseren europäischen Nachbarn machen. Wir müssen unser Gewicht innerhalb der transatlantischen Gemeinschaft, innerhalb der NATO ausbauen. Das sehe ich in der Tat so. Und da haben wir etwas nachzuholen, was unsere Nachbarn einfach anders machen. Also Polen und die baltischen Staaten sind mit ihren Militärausgaben bei um die 2%. Wir sind weit darunter. Und das macht sich natürlich bemerkbar und ist auch eine Frage der Fairness. Wenn wir politische Lösungen kooperativ wollen in Europa, müssen wir das auch mit unseren Nachbarn tun und uns selber dort einbringen.
Frau Busse?
Ja, das sehe ich also komplett anders. Ich sehe auch die EU als einen Zusammenschluss im Rahmen von Wirtschaft. Ich bin erschrocken, in den letzten Jahren immer mehr zu hören und zu lesen, dass jetzt auch also im Bereich des Militärs groß gedacht wird. Mir macht das mehr Angst, als dass es mich beruhigt. Davor habe ich Angst. Ich habe keine Angst vor dem Krieg, sondern ich habe eher Angst davor, dass sich Europa die Kraft herausnimmt oder meint, herausnehmen zu können, militärisch eine große Expansion zu bringen, sich militärisch groß aufzustellen und eine weitere Macht darzustellen. Wozu? Wozu? Ich fühle mich weder von Russland, von Herrn Putin irgendwie bedrängt. Es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn man mal sieht, im Rahmen der Diplomatie, wie Deutschland mit Putin umgeht. Also vielleicht, weil wir uns kein gutes Verhältnis zu, wir bemühen uns um kein gutes Verhältnis zu Russland. Ich will nicht sagen, dass alles gut gelaufen ist, Ukraine zum Beispiel, aber nichtsdestotrotz wird wenig mit Russland geredet. Der wird in die Bäh-Ecke gestellt. Mit dem reden wir nicht. Russland ist unser Nachbar und wir sollten uns ein sehr gutes Verhältnis bemühen. Und ich sehe es auch genau, wie Frau Smurek vorhin gesagt hat. Das, was in den letzten Jahren stattfindet, ist gefährlich von unserer Seite aus.
Frau Busse, Dankeschön für Ihre Meinung. Ist angekommen und ich würde jetzt gerne noch Thomas Bauer begrüßen. Herr Bauer.
Guten Tag in die Runde.
Schönen guten Tag.
Ja, ich hätte da einige Anmerkungen zu machen.
Beschränken Sie sich vielleicht auf erstmal eine.
Ja, fangen wir nochmal an, diese unsägliche Diskussion von Herrn Tindor mit dem BIP. In welcher physikalischen Tabelle steht das, dass man die Ausgaben nach dem BIP rechnen muss? Österreich hat 2,5 Milliarden an Ausgaben, ist nicht in der NATO und gibt nur 0,7% vom BIP aus. Können die Österreicher, die Schweizer geben auch relativ wenig aus. Können diese Menschen denn nachts nicht schlafen, weil sie immer Angst haben müssen, dass die Großmächte Italien, Deutschland, Frankreich, alle möglichen, sie jederzeit überfallen können oder dann
also kurz
noch
und gut,
weiter Russland oder so weiter.
Sie sind gegen eine Aufstockung des Verteidigungshaushaltes. Sie hatten noch andere Anmerkungen?
Ja, das bezieht sich halt auch auf Herrn Pindor. Das Problem ist, er argumentiert in so einer Schleife, wie zum Beispiel ein Taxifahrer argumentiert, der halt Carsharing und autonome Autos nicht mag oder ein Kohlearbeiter, der mit der Solarindustrie nicht klarkommt. Wenn ich natürlich abrüste, verschiebt sich halt verschiedene Sachen. Das ist halt so eine Betriebsblindheit, die man in manchen Berufen bekommt oder in vielen Berufen, dass man seine eigene Position nicht hinterfragt, ob das überhaupt so richtig ist, wie ich es die letzten 20, 30 Jahre gemacht habe, als Kohlearbeiter, als Beispiel.
Gut, wenn Sie das jetzt als Beispiel nehmen, dann würden Sie Herrn Pindor eine gewisse Betriebsblindheit unterstellen, was natürlich jetzt auch relativ weit geht in der Unterstellung.
Ja, aber ich habe es ja auch in der Diskussion bemerkt. Er argumentiert halt in diesem Militarismus, anstatt zu hinterfragen, ob das überhaupt hier richtig war. Mhm. So wie jetzt der britische Verteidigungsminister vor 2 Wochen gesagt hat, wo es auch um den Brexit ging. Ja, wir werden jetzt unsere Flotte wieder entsenden, da wir ja nicht mehr an die EU gebunden sind und werden auch unsere Interessen auch im Pazifik militärisch wieder stärker durchsetzen. Da habe ich mir auch gedacht, was soll das denn jetzt wieder? Ist England, wollen die nicht nur den Brexit, also Europa verlassen, die wollen ja in vielen Punkten das 21. Jahrhundert verlassen und wieder zu Great Britain zurück.
Herr Bauer?
Mit auch.
Die Kritik an Herrn Pindor ist, glaube ich, angekommen. Ich würde ihm gerne noch einen Satz vielleicht einräumen, wobei ich glaube, da ist eine Wiederholung jetzt wahrscheinlich angebracht?
Also man sieht, glaube ich, an den ganzen Einwänden und auch den Ängsten, die geäußert werden, dass in Deutschland diese Fragen einfach zu wenig und zu wenig offen auch diskutiert werden. Das ist für mich ein großes Problem. Und die Bundesregierung, das habe ich eben ja schon mal genannt, behandelt diese Fragen auch immer nur mit spitzen Fingern. Seit 2014 sagt die Obama-Regierung, das hat mit Trump überhaupt nichts mehr zu tun, sagt die Obama-Regierung, dass zum Beispiel dieser INF-Vertrag unterlaufen wird. Die Bundesregierung hat keine Initiative gestartet, um damit in irgendeiner Form umzugehen. Sie hat keinerlei Willen gezeigt, zu kooperativen Lösungen dort zu kommen. Und sie hat das Thema schlicht und ergreifend vermieden. Und das ist ein Problem. Man kann an jedem Ende immer darüber reden, was genau man machen muss, wessen genau es bedarf, wie man an Probleme herangeht. Aber man kann nicht einfach sagen, das ist unsinnig, und zu dem 2%-Ziel der NATO muss ich einfach sagen, das ist selbstverständlich ein politisch gewollter Wert. Den hat man irgendwann mal festgelegt, und zwar innerhalb der NATO. Und wir Deutschen sind immer gut bedient gewesen, uns an kooperative Strukturen zu halten in EU und in NATO. Und wir sollten einfach zu den Zusagen stehen, die wir vor 15 Jahren einmal gegeben haben.
Ja, dann muss ich doch die Zusage auch mal hinterfragen, ob das eventuell falsch war, was ich da zugesagt habe. Genauso, wenn mir die soziale...
Das kann man tun, das kann man selbstverständlich tun. Man muss es dann aber gesellschaftlich diskutieren, und man muss es auch mit den NATO-Partnern dann diskutieren. Das ist das, was ich meine. Man kann nicht einfach sagen, wir bezahlen das schlicht nicht und wir gehen nur auf 1,5%, wenn wir uns irgendwann mal in einem internationalen Zusammenhang zu dem 2%-Ziel bekannt haben. Man kann darüber reden, man muss es dann aber auch tun.
Herr Bauer, ich denke, die Positionen sind klar geworden. Ich würde, wenn Sie einen Punkt kurz anführen, dann würde ich Ihnen das erlauben, aber wirklich kurz vielleicht.
Ja, ich hätte einen anderen Punkt, den ich gerade noch nicht genannt habe. Dieses immer, dieses Fass aufmachen mit Russland und der Ukraine. Wenn ich mir angucke, die USA und den Irak, dazu gibt es jetzt gerade auch wieder einen guten Kinofilm, wie das vorbereitet wurde, über Dick Cheney und Konsorten. Und über 1 Million Toten, wo man ein souveränes Land aufgrund von Lügen angegriffen hat, dann muss man sich doch mal wirklich hinterfragen, warum man vor einem Land mehr Angst haben sollte wie vor einem anderen. Wenn man in die Geschichte guckt, dass welche Länder, welche Staaten aufgrund von Lügen überfallen haben, sollte man doch mal wirklich auch hinterfragen, wer ist Freund, wer ist Feind, oder sind wir einfach nur Partner und wer setzt da ein Interessen?
Thomas Bauer, also für das Hinterfragen der vermeintlichen Gewissheiten, die er sieht. Dankeschön, Herr Bauer, für diesen Anruf. Und die Hörer, wir haben jetzt sehr viel darüber diskutiert, also immer wieder Russland, Amerika. Beide Staaten haben ja nun gerade den INF-Vertrag gekündigt. Frau Major, da ist ja eigentlich jetzt noch ein bisschen Zeit, 5, 6 Monate, dann wird es ernst, oder glauben Sie, dass noch etwas zwischendrin tatsächlich verhandelbar ist?
Also theoretisch haben wir noch die Möglichkeiten zum Verhandeln. Das heißt, die beiden Vertragspartner, es ist ja ein bilateraler Vertrag zwischen den USA und Russland, die beiden Vertragspartner hätten noch die Möglichkeit, sich wieder zu dem Vertrag zu bekennen. Das ist theoretisch möglich. Praktisch halte ich das für recht unwahrscheinlich, weil das bedeuten würde, dass Russland die vertragswidrig hergestellten Systeme verschrotten müsste. Und beide Seiten, die USA und Russland, haben kein Interesse, kein glaubwürdiges Interesse gezeigt, das zu machen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man den Vertrag multilateralisiert. Das heißt, dass man andere Staaten mit darin aufnimmt.
Denn es gibt ja noch sehr viel mehr Staaten,
genau, der
die Atomwaffen haben.
Der Unterschied in den 80ern, als der Vertrag abgeschlossen wurde, da ging es eigentlich nur um die Sowjetunion und die USA. Mittlerweile gibt es mehrere Staaten, die auch diese Mittelstreckenraketen entwickelt haben. Das heißt, es wäre in der Tat sinnvoll, diese Staaten mit einzubeziehen. China zum Beispiel. Das Problem ist, dass die kein Interesse daran haben. Die Kanzlerin hat das in München auf der München Sicherheitskonferenz vorgeschlagen, und China hat gesagt, nein, sie haben kein Interesse daran. Das heißt, auch eine theoretische Möglichkeit, die praktisch sehr wenig glaubwürdig ist. Das heißt, eigentlich müssen wir uns darauf vorbereiten, was nach dem INF-Vertrag kommt. Und das ist, glaube ich, die wichtige Frage. das ist auch so ein bisschen so ein Ende eines Zeitalters. Wir hatten mit dem INF-Vertrag und mit dem Start-Vertrag einen Ansatz in Europa, durch Verregelung, durch Abrüstung, Rüstungskontrolle, Stabilität und Frieden zu schaffen. Und die Frage stellt sich, wenn der INF-Vertrag ausläuft, was mit dem Start-Vertrag wird, der also die Waffen mit noch größerer Reichweite betrifft, und ob wir jetzt möglicherweise mehr und mehr in eine Situation hineinstolpern, wo wir keine Rüstung- und Abrüstungsverträge mehr haben, sondern eigentlich alle Staaten ungehemmt losrüsten können. Und das ist gerade für Europa eine schwierige Situation, denn Europa ist nicht Vertragspartner. Es ist ein bilateraler Vertrag zwischen den USA und Russland. Er betrifft aber vor allen Dingen Europa, weil diese Mittelstreckenraketen von der Reichweite her Europa betreffen. Und deswegen ist das für uns eine so schwierige Situation, Zaungast zu sein und gleichzeitig am meisten betroffen zu sein. Deshalb glaube ich aber, dass wir jetzt in Europa verstärkt darüber nachdenken müssen, was danach kommt, was es an politischen Antworten gibt. Also der Außenminister hat schon neue Abrüstungsinitiativen vorgeschlagen, aber auch, was es an notwendigen militärischen Schutzmaßnahmen gibt. Die NATO beispielsweise ist ein Verteidigungsbündnis, das heißt, hat ein Schutzversprechen an seine Mitglieder gegeben. Wie soll das umgesetzt werden? Und ich glaube, wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir in Europa, in der NATO, mit unseren europäischen und auch den transatlantischen Verbündeten zusammen, gemeinsam auftreten und uns da nicht zerstreiten. Das scheint mir besonders wichtig.
Ich nehme mal das Wort nicht zerstreiten auf und begrüße Johannes Wölfert. Ich würde das gerne, schönen guten Tag, Herr Wölfert.
Ja, guten Tag in die Runde.
Vielleicht
Leute,
auf eine
ich bin
etwas.
Jetzt im Radio. Ja, ich möchte erst mal sagen, noch mehr Gespräche in beide Richtungen. Ja. Ich kenne die Vereinigten Staaten und kenne Russland von intensiven Reisen. Die USA haben eine pazifische und eine atlantische Seite. Russland ist Teil Europas und Asien. Und ein Hörer hat ja vorhin erzählt, dass da Korea vor der Haustür liegt. Also die Russen sind auch doppelgesichtig. Wir liegen mitten in Europa, haben dann die Folgen eines Konfliktes auszutragen. Und ich begrüße das, dass die Kanzlerin und auch der Außenminister sehr stark in beide Richtungen vermitteln. Mhm. Über Trump möchte ich mich nicht äußern, den kann ich schwer einschätzen. Putin versucht, das alte Sowjetreich wiederherzustellen.
Aber ich würde gerne ganz kurz mal einhaken, weil Sie, bevor wir jetzt wieder auf der großen Weltbühne sind, weil Sie jetzt auch in den Hintergrund gerufen haben, Leute, ich bin im Radio, ist dann das Thema, die Sie diskutieren? Also die Sie
diskutieren das jetzt besonders, weil wir bei uns in Brunsbüttel jetzt ein Flüssiggasterminal kriegen sollen, wo die Amerikaner uns Fracking-Gas liefern. Und jetzt habe ich mich in der Zeitung geäußert, ich möchte weder von Putin noch von Trump abhängig sein mit dem Flüssiggas. Und diese Nord Stream-Leitung ist ja vorhin auch schon angesprochen worden. Mhm. Also wir haben eine ganz schwierige Situation, weil wir ja Atomwaffen der Amerikaner haben. Die Russen stehen mit Raketen an der russischen Grenze auch
und
in der
Ukraine. Und fühlen
Ukraine.
Sie sich, also, Herr Wölfert, bedroht? Ja. Weil das ja auch so ein bisschen unser Thema in dieser Sendung ist. Fühlen Sie sich
bedroht? Ich fühle mich unsicher. Ich habe im Weltkrieg meinen Vater verloren und bei Kriegsende als Zivilist noch meinen Großvater. Also ich bin ein Mensch, 78 Jahre alt. Ich möchte unbedingt den Frieden erhalten und dann lieber ein Gespräch mehr.
Dankeschön. Dankeschön, Herr Wölfert, für diese Meinung. Ich begrüße jetzt am Telefon Monika Grossmann. Frau Grossmann.
Ja, guten Morgen.
Sie haben unseren Vorredner eben gerade gehört, der ja auch zu Hause die Weltsituation diskutiert, weil er sich in seinem Heimatort Brunsbüttel auch direkt eigentlich angesprochen fühlt. Wie geht es Ihnen?
Ja, es geht mir auch so. Ich wollte ganz zum Anfang um kurz nach neun hat der Herr Pindor gesagt, er versteht nicht, warum wir weniger Angst vor Russland als vor den USA haben. Und zu dem Thema wollte ich was sagen. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen. Meine Jugend, meine Kindheit, auch mein junges Erwachsenenleben habe ich dort verbracht, vor dem Mauerfall. Und habe erlebt, dass ohne die Amerikaner, also die USA, wäre Berlin wahrscheinlich gefallen. Ich habe als Kind Panzer gehört, habe auch Angst gehabt. Und ich denke, in meiner Generation ist sind die Amerikaner immer noch diejenigen, die hinter uns standen. Auch wenn die Russen ein paar Kilometer von meinem Wohnort aus gesehen waren, haben die uns geschützt. Mhm. Und jetzt, der Hinweis kommt bei Ihnen im Radio jeden Sonntag um 12 Uhr oder kurz vor 12, wo dieser Schwur, den die Amerikaner uns Deutschen gegeben hat, erzählt wird.
Mhm. Weil wir hier halt in dem Haus des RIAS sitzen.
Ja, genau. Und den empfinde ich jetzt zunehmend als Lüge.
Also das wollte ich nämlich gerade fragen. Sie haben von Ihrem Gefühl quasi in der Vergangenheit gesprochen. Also diese Schutzfunktion, das empfinden Sie nicht mehr so?
Nein, ich empfinde es jetzt als Lüge. Und zwar als, was mich noch mehr entsetzt, aufgrund eines Mannes, der mit persönlichen Unreife oder dergleichen alles aufs Spiel setzt, auch meine Sicherheit. Also so kommt es bei mir an. Und ich denke, bei vielen meiner Generation auch.
Frau Grossmann, danke schön für diesen Gedanken auch nochmal. Den würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also auch dieses von einer, also wir haben jetzt immer das ganze große Tableau aufgemacht und jetzt Frau Grossmann reduziert es gerade sehr auf Präsident Trump. Ein Sicherheitsgefühl über Jahrzehnte empfunden zu Amerika, jetzt geschwunden durch vor allem diese ja doch sehr auf Nation ausgerichtete Politik. Herr Pindor, ist das zu verstehen?
Also zunächst einmal, es ist natürlich klar, dass über Trump viel geredet wird in den Medien und in der Regel noch mehr als über Putin und dass dann, wenn über ihn geredet wird, in einem kritischen Tonfall geredet wird. Das nimmt auch nicht Wunder, weil diese Regierung natürlich sehr viele Angriffspunkte bietet. Das ist das eine. Das andere ist, es gehört zu den Deutschen, in Deutschland üblichen rhetorischen Figuren, dass man sagt, ja, die Amerikaner haben uns nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen, aber ab dann war doch alles verkehrt. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir selber mal in Frage stellen sollten. Denn in der Tat ist es so, dass wir mit den Amerikanern im Bündnis in der NATO zwar immer wieder auch Schwierigkeiten gehabt haben, dass aber die Europäer sich an entscheidenden Punkten innerhalb der NATO immer durchgesetzt haben, und zwar insbesondere die Deutschen. Es gibt zwei wichtige Wendepunkte. Einmal Helmut Schmidt, der für die Nachrüstung eintrat, als die damalige Sowjetunion ohne Not die SS-20-Raketen auf Europa gerichtet hatte. Da haben wir uns durchgesetzt. Der damalige Präsident Jimmy Carter wollte das erst überhaupt nicht. Und das wurde erst auf Verlangen der Deutschen und Druck der Deutschen auch durchgesetzt. Der zweite wichtige Punkt ist die NATO-Osterweiterung. Die wollten die USA auch zunächst etwas zögerlich und dilatorisch behandeln. Da haben aber die Deutschen Druck gemacht und haben gesagt, wir wollen, dass unsere östlichen Nachbarn auch in die NATO kommen, weil das für uns einen gewaltigen Zuwachs an Sicherheit bringen würde. Das hat der damalige Verteidigungsminister Rühe und der ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Carsten Vogt, betrieben. Und damit haben wir uns auch durchgesetzt. Also innerhalb dieses Bündnisses haben wir immer eine Stimme gehabt. Wir müssen aber, um eine Stimme am Tisch zu haben, auch eigene Fähigkeiten und eigenen Willen auch einbringen. Das ist in der Tat richtig.
Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich wollte von Ihnen eigentlich nochmal wissen, der ganze Ausgangspunkt eigentlich der jetzt verstärkten Unsicherheit ist ja die Kündigung des INF-Vertrages. Was kann Deutschland da Kann Deutschland da etwas unternehmen? Sie sagten, es sind eigentlich wenige Möglichkeiten, weil wir ja eigentlich direkt nicht beteiligt sind.
Also Deutschland ist ja kein Vertragspartner.
Genau.
Das ist ja ein bilateraler Vertrag. Aber Deutschland kann dennoch politisch sehr viel machen. Also eine der wichtigsten Aufgaben, die ich für Deutschland sehe, ist innerhalb Europas und innerhalb der NATO für eine Einstimmigkeit, für eine gemeinsame Position zu werben und sich dafür zu engagieren. Wenn die Europäer oder wenn die NATO gespalten auftritt, sich spalten lässt, als zerstritten wahrgenommen wird, schadet das der Sicherheit Europas. Und deswegen müssen wir sehr dafür werben, innerhalb Europa und innerhalb der NATO, dass sich alle an einen Tisch setzen und wir gemeinsam eine Position finden.
Jetzt kommen ja demnächst zwei Gelegenheiten, wo man vielleicht diese Rolle dann auch untermauern kann. Die Rüstungskontrollkonferenz im März in Berlin, die geplant ist.
Diese Rüstungskontrollkonferenz ist ein wichtiger Hinweis, zeigt das deutsche Engagement für Abrüstung und Rüstungskontrolle und zeigt auch, dass man das auch ein bisschen neu denken muss, weil es natürlich jetzt andere Waffensysteme gibt als damals in den 80ern, als der INF-Vertrag abgeschlossen wurde. Jetzt gibt es beispielsweise Hyperschallwaffen oder es gibt auch den ganzen digitalen und Cyberbereich. Das ist sehr wichtig. Gleichzeitig muss auch Berlin darauf achten, muss auch die NATO darauf achten, dass wir uns alle Optionen offen halten und dass wir vorbehaltslos alle Optionen erstmal prüfen. Das heißt, es sind die Abrüstung- und Rüstungskontrollideen. Wir müssen aber auch überlegen, was es an militärischen Optionen gibt, beispielsweise verstärkte Abwehr oder konventionelle Maßnahmen. Und wir müssen in der NATO und auch die einzelnen Staaten prüfen, was die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Optionen sind. Und nach einer Prüfung müssen wir an einer gemeinsamen, geschlossenen Reaktion in Europa handeln. Das ist für mich, das hören Sie ja schon, die wichtigste Aufgabe. Wir müssen als Europäer und als Transatlantiker zusammenstehen und uns nicht über das Ende des INF-Vertrags spalten lassen, weil jegliche Spaltung, politisch oder militärisch, eine Schwäche für Europa wäre.
Jetzt ist Helmut Michael am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Michael.
Ja, hallo.
Guten Tag.
Ich rufe Sie aus Greiz an, also im Vogtland, und wollte eben nochmal darauf hinweisen, dass es für mich eine falsche Sicherheit ist, in die Sie uns auch Ihre beiden Experten wiegen möchten, weil Aufrüstung als Normalität bezeichnet wird, weil Abschreckung und Militär niemals diese Sicherheit bringen können. Und es ist halt so, dass wir selbst schon diese Cyberwaffen, die Sie angesprochen haben, am eigenen Leib erleben. Wir sind im United States of America angekommen. Sie können sich das bei YouTube anschauen, indem Sie einfach meinen Namen eingeben. Und solange die USA den Rest der Welt wie ihre Ureinwohner behandeln, denke ich, kommen wir nicht aus dieser Misere heraus, weil wir besonders unsere Souveränität nicht wirklich erleben.
Dankeschön, Herr Michael, für Ihre Informationen. Ich begrüße jetzt am Telefon Joachim Göde. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Mein Name ist Joachim Göde. Ich rufe an aus München und knüpfe direkt an das an, was mein Vorredner gesagt hat. Wir hatten zu unserer Sicherheit die Abschreckungspolitik in den 80er Jahren. Sie war erfolgreich, Gott sei Dank. Nur mit welch einem Risiko? Sie war damals ein Spiel mit dem Feuer, und ich zitiere den General George Lee Butler, dem Oberkommandierenden der amerikanischen Atomstreitkräfte in den Jahren 1991 bis 1994. Rückblickend auf die Situation dieses Kalten Krieges sagte er: Wir sind im Kalten Krieg, dem atomaren Holocaust, nur durch eine Mischung von Sachverstand, Glück und göttlicher Fügung entgangen. Und ich befürchte, das Letztgenannte hatte den größten Anteil daran.
Dankeschön, Herr Göde.
Ich fürchte also eine Sicherheitspolitik, die Raketen und atomare Waffen einbezieht. Sie wird unter voraussichtlich nicht wieder glücken. Wenn sie nicht glückt, kann man nur antworten mit dem General befragt, genau darauf, wenn nun diese Abschreckung nicht glückt, sagte, dann Gnade uns Gott.
Herr Göde.
Soweit.
Dankeschön für dieses Zitat, was Sie noch eingebracht haben. Ich glaube, Herr Göde fasst die Hörer, die durchgekommen sind, ganz gut zusammen. Hier auch nochmal an Frau Major und Herrn Pindur gerichtet. Eigentlich war das größte, also die größte Einigkeit bestand darin, gegen Aufrüstung zu sein und eigentlich gegen das sich in falscher Sicherheit wiegen. Wenn Sie das vielleicht kurz noch, oder haben Sie das auch so gehört hier vor allem?
Also was mir wichtig ist, ist, dass ich momentan zumindest in Deutschland und in Europa keinen Willen zur maßlosen Aufrüstung sehe und auch keinen Willen, also auch keine Begeisterung für Nuklearwaffen. Auch wenn man nochmal jetzt auf das Thema INF-Vertrag guckt, Es gibt bislang keine Bereitschaft der USA und auch kein Angebot, nochmal Nuklearwaffen in Europa zu stationieren. Das heißt, ich glaube, wir sollten, wir tun gut daran, wenn wir alle ein bisschen abrüsten, auch
wenn
verbal.
Wenn wir auch verbal abrüsten. Herr Pindur, wie haben Sie die Meinung wahrgenommen?
Die Bereitschaft abzurüsten ist richtig und gut. Nur muss sie dem Erhalt der Abschreckung und dem Frieden dienen. Und da dürfen wir das Problem nicht nur von Deutschland ausdenken, denn der russische Präsident Putin hat in der Tat jetzt eine neue Waffenkategorie wieder stationiert und die ist auf Europa gerichtet. Und das ist ein Problem, auf das wir irgendwie reagieren müssen.
Markus Pindur hier im Deutschlandfunk Kultur zuständig für innere und äußere Sicherheit und Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für den Besuch hier im Studio und für die Auseinandersetzung, die mit den Hörern durchaus nicht immer im Einklang war. Aber genau deswegen sprechen wir ja miteinander. Vielen Dank hier für alle, die sich beteiligt haben oder zu beteiligen versucht haben. Die Sendung geht langsam zu Ende. In der Lesart steht heute das Thema Hautfarbe und Zugehörigkeit ganz oben auf dem Tablett. Mit der Herausgeberin Fatma Aydemir wird über das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum gesprochen. Ich bin Katrin Heise und sage Tschüss.